Karl May, die Liebe des Ulanen, Kapitel 47. Sie erkannte sofort die Stimme, welche diese Worte gesprochen hatte. Es war diejenige des Feldmarschalls, und wenn sie ja geglaubt hätte, sich zu irren, so erhielt sie den Beweis, dass sie recht gehört hatte, durch die darauf folgende Antwort. »Gute Nacht, Exzellenz!« Sie eilte auf die Stelle zu und kam an dem Tore an. Sie sah die beiden Posten. »War der Feldmarschall hier?« fragte sie. »Ja«, wurde geantwortet. »So muss ich zu ihm.« Sie wollte in das Tor treten, da aber hielt ihr der eine Posten das Gewehr quer vor und sagte, »Hier darf niemand passieren.« »Aber ich muss zu ihm.« »Kommen Sie am Tage wieder.« Blücher hatte bereits den Anfang der Treppe erreicht, als er draußen noch lautes Reden hörte. Er blieb stehen und horchte. Er hörte eine Frauenstimme und dann die Antwort des Postens, dass sie morgen wiederkommen solle. Da fragte er laut rufend,
»Wer ist denn noch draußen?« »Ein Frauenzimmer, Exzellenz«, antwortete der Posten zurück.
Er mochte ein biederer Märker oder Pommer sein, bei dem alles gleich war, ob Dame oder Frau, Mädchen oder Fräulein.
»Ein Frauenzimmer«, antwortete Blücher. »Weiter nichts. Es soll sich zum Teufel scheren. Nachts um 3 Uhr gebe ich keine alten Schachtel Audienz.« »Sie ist jung, Exzellenz«, wagte der Mann zu bemerken, aber immer in einem schreienden Tone, um von dem Marschall gehört zu werden. »Jung«,
brüllte dieser zurück,
»lass dich nicht bemeiern, Junge. Die lügen sich alle um 11 Jahre jünger. Jage sie fort.«
»Sie sagt, dass sie mit Exzellenz bekannt sei.«
»Das ist nicht wahr.«
»Exzellenz sind erst vorhin bei ihr gewesen.«
»Das ist eine Lüge. Ich besuche kein Frauenzimmer. Gib ihr eins auf den Schnabel.«
»Sie meint, ich solle nur den Namen Richemont nennen«,
rief der Posten.
»Richemont, heiliges Elend, Kerl, bist du verrückt, mein Sohn?«
Bei diesen Worten kehrte er um und eilte zurück. Als er an den Eingang gelangte, hatte er noch die beiden Stiefeln unter den Armen. Er sah Margot stehen und erkannte sie sofort. Er trat zum Posten und sagte,
»Mensch, Esel August, du bist das größte Kamel, das in der Wüste Sahara Datteln und Radieschen frisst. Siehe einmal hierher. Ist das ein Frauenzimmer? Hä? Frauenzimmer?«
Der Mann sah den Marschall ganz verblüfft an und antwortete,
»Zu Befehl, Exzellenz.«
»Ein Frauenzimmer? Wirklich?«
»Zu Befehl.«
»Halte das Maul mit deinem Befehl.
Wer hat dir den Befehl gegeben, diese Mademoiselle für ein Frauenzimmer auszugeben, du Waschbär von einem August?« »Verzeihung, Exzellenz, es ist doch keine Mannsperson.«
Dieser Gegenbeweis schmetterte für den ersten Augenblick den Marschall förmlich zurück. Es wurde ihm ganz fremd im Kopf, und er sagte,
»Das ist nicht übel gesagt. Eine Dame ist eigentlich auch ein Frauenzimmer. Aber siehst du, mein Sohn, in Paris gibt es bloß Madame und Mademoisellen. Hättest du mir gesagt, dass eine Mademoiselle da sei, so hätte ich dir nicht befohlen, sie zum Teufel zu jagen. Eigentlich sollte ich dir, deines Unsinns wegen, diese Stiefeln gelinde um den Kopf herumschlagen, aber weil du in deiner Unschuld nicht weißt, was eine Mademoiselle ist, und es ihr gleich angesehen hast, dass sie keine Mannsperson ist, so will ich Gnade vor Recht ergehen lassen und dich mit einem einfachen Verweise abrüffeln. Nimm dir das zu Gemüte, aber stirb mir ja nicht daran, denn es wäre jammerschade um so einen August.«
Jetzt war er mit dem Posten fertig, und nun wendete er sich direkt an Margot. Diese trat näher und bat, »Verzeihung, ehrwürdige Exzellenz, die Angst ließ mich nicht zu Hause bleiben, dann hörte ich gar noch Schüsse fallen.«
»Nicht ich habe Ihnen zu verzeihen, sondern Sie mir, Mademoiselle«, antwortete er. »Ich störte Sie zu so später Stunde und ging fort, ohne Ihnen Auskunft zu erteilen. Das war höchst unhöflich von mir. Bitte kommen Sie mit mir. Er schritt voran und sie folgte. Er führte sie die Treppe empor in ein hell erleuchtetes Zimmer. Dieses war jedenfalls ein Damenboudoir gewesen. Die Rokoko-Möbel waren aus Rosenholz mit Sandel ausgelegt, die Polster und Kissen alle von feinster Seide. Köstliche Uhren und Vasen, herrliche Leuchter und Nippes waren zu sehen, aber neben der Stutzuhr im Werte von wenigstens 5000 Franken lag der Stiefelknecht. An einer kararischen Venus hing ein alter Tabaksbeutel von Schweinsblase und auf der Bettdecke von echt persischer Seide paradierten ein paar dreckige Kanonenstiefel. Eine köstliche Schatulle war mit zerbrochenen Pfeifenköpfen angefüllt und überall, sogar auf dem Fußboden, lagen Landkarten, Risse, Berichte und Briefkuverts zerstreut umher. »So, Mademoiselle, das ist meine Studierbude«, sagte er. »Nehmen Sie Platz, setzen Sie sich, wohin Sie wollen, nur nicht auf mich selbst, und sagen Sie mir getrost, was Sie auf dem Herzen haben.« Er stand vor ihr, noch immer die Stiefel unter den Armen. Sie war gewiss sehr in Angst und Betrübnis, aber sie hätte doch fast lächeln müssen bei dem Anblick des alten Haudegens, der jetzt beinahe wie ein ehrsamer Flickschuster vor ihr stand. »Der Besuch Eurer Exzellenz hat mich in die fürchterlichste Unruhe versetzt«, sagte sie. »Galt derselbe meinem Bräutigam?« »Ja, zu Ihnen hätte ich sonst doch um diese Zeit nicht kommen dürfen.« »Oh, sagen Sie, befindet sich Hugo in Gefahr?«
»Hugo? Wer ist das?«
»Herr von Königsau nennt sich Hugo.«
»Ah, so, siehste Alter, also ein Hugo biste?« »So, so, nun allerdings befand sich dieser Hugo in Gefahr, Mademoiselle.«
»Mein Gott, war sie groß?«
»Man wollte ihn ein wenig erschießen.«
»Ist's möglich, Exzellenz?« rief sie erschrocken.
»Ja, sie haben ihn an seiner Tür aufgelauert, es waren zwei Kerls.«
»Was haben Sie ihm getan, Exzellenz? Oh, bitte, bitte, sagen Sie es schnell.« Sie war fürchterlich blass geworden. Sie dauerte ihn. Er wollte sie mit einem Male beruhigen, und dies glaubte er am sichersten zu erreichen, dadurch, dass er den einen Stiefel unter dem rechten Arm hervorzog und sie fragte:
»Kennen Sie diesen Stibbel, Mademoiselle?«
»Nein«, antwortete sie erstaunt.
»Nun, so kennen Sie vielleicht diesen anderen?«
Er zog jetzt den unter dem linken Arme hervor und hielt ihn ihr entgegen. »Auch nicht, Exzellenz.«
»Nun, das wundert mich, aber dennoch gereichen diese Stiebeln Ihnen sehr zum Troste.«
»Diese Stiefel?
Mir?
Verzeihen, Exzellenz, dass ich Sie nicht verstehe.«
»Diese Stiebeln sprechen eine Sprache, welche Sie eigentlich verstehen sollten. Wir haben sie, diese Stiebeln nämlich, und das ist die Hauptsache. Er wird dann schon ganz von selbst kommen, und zwar in Strümpfen.«
Margot war ganz verlegen geworden. Der Marschall sprach ihr in Rätseln. »Er? Bitte mir zu sagen, wer?«
»Nun, der Hugo.«
»Hugo? Ah, diese Stiefel gehören ihm?«
»Ja.«
»Ah.« Sie errötete sehr und fuhr dann fort: »Aber wie kommt er dazu?«
»Solche Stiefeln zu haben? Oh, die hat bei uns jeder anständige Offizier.«
»Nein, nein, ich meine, wie kommen Exzellenz zu diesen Stiefeln?«
»Glauben Sie vielleicht, ich habe sie mir von ihm geborgt? Nein, sie standen unten am Tore.«
»Aber wie sind Sie dorthin gekommen?« fragte Margot immer mehr erstaunter werdend.
»Er hat sie hingesetzt und meinen Posten gesagt, dass sie auf sie aufpassen sollen.«
»Aber, Exzellenz, ich begreife noch nicht, weshalb er sie dahingesetzt hat. Wie hängt dies überhaupt mit der Gefahr zusammen, in welcher er sich befindet?«
»Oh, sehr eng. An seiner Tür standen nämlich zwei Menschen, die ihn erschießen wollten, der eine mit der Laterne und der andere mit der Pistole. Er ist ihnen glücklich entkommen, auf welche Weise, das weiß ich noch nicht. Sie sind entflohen und er ist hinter ihnen her. Damit sie es nun nicht hören, dass er sie verfolgt, so hat er diese Stiebeln ausgezogen und mir zur Aufbewahrung übergeben.
eigentlich meinen Posten, aber das bleibt sich gleich.
Er verfolgt sie? Wie unvorsichtig!
Haben Sie keine Sorge, Mademoiselle. Haben wir einmal seine Stibbeln, so bekommen wir ganz sicher auch ihn. Er wird nur sehen wollen, wer die Kerls sind.
Oh, ich ahne bereits, wer es ist.
Ah, Sie ahnen?
Ja, jedenfalls ist derjenige dabei, der ihn heute Abend bereits gestochen hat.
Gestochen? Donnerwetter! Er ist gestochen worden?
Leider.
Wohin denn?
In den Arm.
Ah, da hat es nicht viel zu sagen.
Aber es wurde nach dem Herzen gezielt.
Donner und Doria, da ist es ganz und gar ernstlich gemeint gewesen.
Ja, hätte er den Panzer nicht angehabt, so wäre er jetzt tot.
Ah, er hatte Kürass getragen?
Er hatte sich einen geliehen.
So ist er also doch vernünftig gewesen. Aber wer hat ihn denn gestochen?
Mein Gott, es ist mir fast unmöglich, Ihnen dies zu sagen.
Ich ahne bereits, wer der Mann gewesen ist. Sprechen Sie getrost und aufrichtig zu mir. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Erzählen Sie mir alles, aber erlauben Sie mir vorher, mir eine Pfeife zu stopfen. Es leidet mich zu Hause nicht, wenn mich nicht der Knaster an die Nase brennt.
Er stopfte sich eine seiner kurzen Tonpfeifen, von denen er immer einen großen Vorrat besaß, und als er sie in Brand gesteckt hatte, setzte er sich auf eine offene Nähschatulle, welche am Boden lag. Margot musste auf einem Taburett Platz nehmen und dann die Erzählung der heutigen Ereignisse beginnen. Unterdessen war es Königsau ganz eigentümlich ergangen. Er war sehr lange Zeit bei Margot gewesen, man hatte ihn da aufgehalten. Selbst die Mutter hatte ihm ein Zimmerchen für diese Nacht angeboten, damit er nicht abermals fortzugehen brauche. Denn die beiden Damen hatten befürchtet, dass er abermals angefallen werden könne. Er aber hatte diese Gastfreundschaft ausgeschlagen und war endlich doch noch aufgebrochen. Margot hatte ihn bis zur Türe begleitet und dort die innige Bitte ausgesprochen, doch ja, recht vorsichtig zu sein und sich recht fleißig umzuschauen, ob nicht irgendeine Gefahr in der Nähe zu bemerken sei. Dies hatte er denn auch getan. Obgleich er getrosten Mut gezeigt hatte, war er doch selbst schon auch der Ansicht gewesen, dass der verunglückte Überfall zum zweiten Male unternommen werden könne. Ja, er sagte sich sogar, dass man sich dabei wohl nicht mehr eines Dolches oder Messers, sondern einer Schusswaffe bedienen werde. Da war natürlich eine Abwehr bedeutend schwieriger, wo nicht unmöglich. Aus diesem Grunde ging er nicht an einer Seite, sondern auf der Mitte der Straße. Der Feind stand jedenfalls unter einem Tore und konnte ihn auf diese Weise nicht so leicht erkennen. So war er bis in die unmittelbare Nähe seines Hauses gekommen. Da kam ihm der Gedanke, dass ein etwaiger Angreifer sich gerade hier verstecken müsse, um ihn sicher zu treffen. Er hemmte seinen Schritt und ging ganz langsam, jeden Zoll breit mit dem Auge fixierend, soweit es die dichte Dunkelheit zuließ. Er war nur noch 4 Schritte von der Haustüre entfernt, da hörte er den Ruf:
»Königsau, halt, zurück! Sie wollen dich abmurksen!«
Er wusste sofort, wer der Warner war. Es war die Stimme und auch die Ausdrucksweise des Marschalls. Diese Warnung hatte jedenfalls ihren guten Grund. Darum wollte er sie befolgen und sich umdrehen. Da blitzte vor ihm die Laterne auf. Mit Gedankenschnelligkeit kam ihm die Ahnung, dass er angeleuchtet werde, um ein sicheres Ziel zu bieten und dass im nächsten Moment der Schuss fallen werde. Augenblicklich warf er sich zu Boden. Diese Geistesgegenwart rettete ihm das Leben, denn er hatte den Boden noch nicht berührt, so krachte auch bereits der Schuss. Die Kugel wäre ihm in den Kopf gedrungen, so aber flog sie weit über ihn hinweg. Er hat sich niedergeworfen, leuchten Sie zur Erde. So hörte er eine halblaute Stimme sagen. Er erkannte sie, es war diejenige des Kapitäns. Sogleich fiel das Licht der nach ihm gedrehten Laterne abwärts.
Er sah sich abermals hell erleuchtet, schleuderte sich aber mit aller Gewalt zur Seite, und zwar keinen Augenblick zu früh, denn da krachte auch bereits der zweite Schuss, und er hörte ganz deutlich, dass die Kugel hart neben ihm auf den Stein schlug. Nun war es aber auch aus mit seiner Langmut. Der Schütze hatte beide Kugeln verschossen. Ob er noch eine zweite Doppelpistole bei sich trage, das war Königsau in diesem Augenblicke sehr gleichgültig. Er schnellte sich vom Boden auf und sprang auf die beiden Kerls zu. Ein Faustschlag traf den, welcher die Laterne hielt. Er ließ sie fallen und lief davon. Nun packte der Deutsche den Kapitän. »Jetzt lasse ich dich nicht wieder laufen, Schurke«, sagte er. Er hielt ihn umschlungen und wollte ihn zu Boden ringen. Da ließ der Kapitän die Pistole fallen, um die Hand frei zu bekommen, und fasste ihn bei der Brust. Diese war aber vom Metall bewahrt.
»Feigling«, knirschte der Franzose, »versteckst du dich hinter dem Kürass?«
Er fasste ihn beim Arme, gerade da, wo die Wunde war. Königsau stieß unwillkürlich einen Ruf des Schmerzes aus.
»Ach, das ist die richtige Stelle«, sagte der Gegner mit unterdrückter Stimme.
Er griff jetzt mit beiden Händen zu, und zwar mit Aufbietung aller Kräfte. Königsau konnte nicht anders. Er musste den Kapitän fahren lassen, um zunächst seinen verwundeten Arm zu befreien. Das gelang ihm. Dadurch wurde aber auch der Gegner frei und entsprang. Der Deutsche hielt ihn noch für nahe und sprang auf ihn zu, stürzte aber zur Erde nieder. Dadurch gewann der Fliehende einen Vorsprung. Königsau rannte ihnen nach, kam aber schnell zur Einsicht, dass dies so eine Torheit sei, denn der laute Schall seiner Schritte ließ ihm die Schritte derer, die er verfolgte, nicht hören. Er blieb daher sogleich stehen und riss seine Stiefeln herunter. Er bemerkte, dass er sich an Blüchers Wohnung befinde. Er hatte bereits einige Sprünge an den Posten vorübergetan. Er rief ihnen daher in fliegender Eile zu: »Ich bin Leutnant von Königsau, habt mit Acht auf meine Stiefel!« Dann schnellte er seinen Feinden nach, deren Vorsprung ein bedeutender geworden war, obgleich er sich kaum einige Augenblicke verweilt hatte. Glücklicherweise hörte er noch ihre lauten, schnellen Schritte. Er war ein ausgezeichneter Läufer, darum gedachte er, den Vorsprung schnell einzuholen, aber der Kürass war ihm nicht auf den Leib gemacht. Er passte schlecht und hinderte ihn am Laufen. Dennoch war zu hören, dass sich der Abstand zwischen ihm und ihnen sehr rasch verminderte, denn er hörte die Schritte immer deutlicher. Da aber musste er plötzlich stehen bleiben, um zu lauschen. Er vernahm nämlich, dass sie sich getrennt hatten. Der eine war links in ein Seitengässchen eingebogen, während der andere geradeaus rannte. Welchem sollte er folgen? Das Seitengässchen schien nicht gepflastert zu sein. Die Schritte des Fliehenden konnten nicht weit gehört werden. Daher war hier eine Verfolgung sehr erschwert, gar nicht gerechnet, dass dieses Gässchen in ein Gassengewirr führen könnte, in welchem die Spur des Flüchtlings sofort verschwinden musste. Er beschloss daher, dem anderen zu folgen, welcher sich gerade ausgehalten hatte. Er rannte ihm nach, merkte aber bald, dass er auch links eingebogen war. An einer weiteren Ecke musste er abermals halten, um zu hören, woher die Schritte tönten. Dies nahm ihm Zeit weg. Bei einer dritten Ecke ging es ihm ebenso. Auch hinderte ihn die große Dunkelheit am schnelleren Fortkommen. Endlich stand er abermals vor einem Seitengässchen, in welchem die Schritte des Fliehenden verhallt zu sein schienen. Er drang da hinein und hatte sehr bald die Ahnung, dass es dasselbe Gässchen sei, in welches bereits der erste entkommen war. Da galt es Vorsicht, denn jedenfalls hatten die beiden verabredet, sich hier zu treffen. Er tastete in der Dunkelheit nach rechts und links. Das Gässchen war kaum 8 Fuß breit. Rechts waren hinter Mauern von Häusern und links schien eine lange Gartenmauer zu sein. Er glitt leise und langsam weiter. Da war es ihm, als ob er ein Geräusch gehört habe, als ob ein Schlüssel sich in einem alten Schlosse drehe. Er lauschte, und wirklich wiederholte sich der eigentümlich quietschende Laut, ganz nahe vor ihm zu seiner Linken, also in der Gartenmauer. Er schlich weiter hinzu, und nun hörte er zwei Stimmen, zwar gedämpft, aber doch auch nicht ganz leise. Er fühlte mit der Hand ein Pförtchen, welches sich in der Mauer befand. Es war verschlossen, und hinter derselben, im Garten also, standen die beiden Sprechenden, welche wohl nicht ahnten, dass der Verfolger so nahe sei. »Das war ein ganz verfluchter Tag«, hörte er sagen. »Wer ist schuld als Sie?« meinte der andere.
»Ich? Inwiefern?«
»Erst stechen Sie verkehrt, und dann zielen Sie falsch.«
»Konnte ich zielen, wenn Sie falsch leuchteten? Übrigens, warum ergriffen Sie die Flucht? Wir hätten ihn kalt machen können, wenn Sie blieben. Mir allein aber war dies nicht möglich. Sie haben mich immer einen Feigling genannt, jetzt aber gebe ich Ihnen dieses Wort mit doppelten Zinsen zurück.«
»Oh, es wäre mir gar nicht eingefallen, fortzulaufen, wenn nicht Hilfe gekommen wäre.«
»Hilfe? Wieso?«
»Hörten Sie es nicht rufen, gerade ehe ich zur Laterne griff?«
»Ja, wer muss der Mensch gewesen sein? Es ist, als sollte uns jetzt alles quer gehen.« »Aber morgen ist auch noch ein Tag. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.«
»Gewiss, aber kommen Sie, hier ist nicht der Ort zu unserer Unterhaltung.«
»Wie kommen wir hinein? Durch die Tür?«
»Nein, man würde dies bemerken. Alle meine Leute denken, ich arbeite noch in der Bibliothek. Wir steigen an der Veranda empor und dann zum Fenster hinein.«
»Steht es auf?«
»Ja, kommen Sie.« Sie entfernten sich. Königsau blieb halten. Er hörte nach einer längeren Weile ein Fenster klingen und wusste nun, dass sie sich im Inneren des Hauses befanden. Dieses Haus musste er kennenlernen, er beschloss also, ihnen zu folgen.